Werbung.
Und jetzt ein wenig Werbung.
Mir ist neulich was richtig Peinliches passiert. Ich habe für die Recherche für diesen Podcast versucht, ein Abo abzuschließen bei einer Online-Zeitung, bei der ich schon ein Abo hatte. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich mittlerweile komplett den Überblick verloren habe über all die Zeitungsabonnements, die ich mittlerweile für diesen Podcast abgeschlossen habe und dass ich mir das unbedingt mal angucken sollte.
Oh, ich fühl's. Ich habe es ein bisschen vergleichbar mit Streaming-Abos.
Das wundert mich gar nicht.
Nee, gar nicht. Ich bin so die Person, die du fragst, ey, hast du da und da Premium? Und ich sag immer ja, weil ich für alles Premium habe. Und ich habe wirklich mittlerweile einfach total den Überblick verloren. Ich habe schon versucht, manuell die alle abzubestellen, aber mein Konto sinkt halt weiter. Und ich habe mir jetzt halt fest vorgenommen, dass ich halt jetzt mal einen Überblick kriegen muss, weil ja, ich habe ihn nicht und mit fast 30 ist das langsam ein bisschen kritisch.
Ich finde das richtig unangenehm. Es gibt ja Leute, die vielleicht so ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, die ihre Finanzen eher nicht so genau angucken. Mich macht das total nervös. Ich brauche mega Transparenz dabei und gucke mir auch das jeden Monat an und meine Finanzen jeden Monat an. Aber diese Abo-Geschichte mit den Zeitungen, das kriege ich einfach nicht in den Griff. Das ist meine Achillesferse.
Ich bin da eher die Vermeiderin. Also ich gucke da lieber nicht so hin. Ich mache die Augen zu und hoffe, dass es schon gut läuft. Und tut es jetzt aber ja nicht. Aber deswegen haben wir heute Finanzguru dabei. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine App, in der man in unserem Fall all seine Abos und Verträge im Überblick hat und sie dann auch in der App selbst kündigen kann, was ich sehr praktisch finde. Ich habe Finanzguru tatsächlich das erste Mal bei Höhle der Löwen gesehen. Mittlerweile haben sie, soweit ich weiß, über 3 Millionen Nutzer.
Es ist auch total einfach zu benutzen, weil man tatsächlich alle möglichen Formen von Konten mit der App verbinden kann. Das Girokonto, die Kreditkarte, das eigene Depot und sogar Kryptowährung. Und die App selber erkennt eben Abos automatisch. Man kann kompletten Überblick bekommen über das, was man ausgibt, was man einnimmt, über die eigenen Verträge. Und ich glaube, gerade für unser Streaming- und Zeitungsabo-Chaos wäre das echt top. Man kann die App an sich kostenlos nutzen und wenn man quasi mehr Features als in der Basic-Version haben will, kann man auch Finanzguru Plus abschließen, wo man zum Beispiel Budgets festlegen kann oder auch Prognosen bekommt. Und das kostet dann 2,99 € im Monat.
Dieses Finanzguru Plus könnt ihr grundsätzlich 7 Tage lang kostenlos testen. Mit unserem Code BLACKBOX, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr aber 3 Monate Finanzguru Plus gratis zum Testen. Dafür müsst ihr euch einfach nur die App runterladen, euer Konto verbinden, Profil anlegen und den Code eingeben. Das Ganze gilt für Neukunden oder Neukundinnen. Und ja, ich würde sagen, bringt ein bisschen Licht in euer Abo-Chaos und generell in eure Finanzen, weil seid nicht so wie ich.
Seid nicht Maxi.
Seid schlau, seid nicht Maxi.
Werbung Ende. Werbung Ende.
Quasi, wenn du nichts sagst, dann warum hast du nichts gesagt? Warum hast du die ganze Zeit dich nicht geäußert? Und wenn du was sagst, warum machst du das denn jetzt öffentlich?
Willkommen bei Blackbox, der Psychologie-Podcast, der dich mitnimmt in die Tiefen der menschlichen Psyche.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum Menschen fühlen, denken und handeln. In Extremen wie im Alltag.
Dabei verbinden wir Psychologie mit echten Geschichten direkt aus dem Leben. Von Beziehungen über Verbrechen bis hin zu außergewöhnlichen Case Studies.
Du wolltest schon immer verstehen, was in unserem Kopf passiert? Dann bist du hier genau richtig.
Willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox. Und in der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Victim Blaming und Victim Disbelief.
Das ist ein Thema, das ja gerade jetzt auf Social Media oder generell in den Medien ein sehr, sehr aktuelles ist und auch uns sehr beschäftigt aktuell, weswegen wir uns gedacht haben, dass es auf jeden Fall Zeit wird, dass wir darüber auch in diesem Podcast sprechen. Vielleicht erstmal zur Begriffsbestimmung. Was ist eigentlich Victim Disbelief und Victim Blaming? Unter Victim Disbelief versteht man es, wenn Aussagen von einem Opfer oder von jemand Betroffenem grundsätzlich angezweifelt werden oder als unglaubwürdig bewertet werden.
Victim Blaming dagegen liegt dann vor, wenn Verhalten, Entscheidung oder Eigenschaft des Opfers als Ursache oder Mitverursachung einer Tat interpretiert werden. Heißt Beispiel, Victim Disbelief ist vielleicht, ach, ich glaube ihr nicht, sie will nur Aufmerksamkeit. Und Victim Blaming wäre sowas wie, ja gut, aber was hatte sie denn an?
Und jetzt, wo die Begriffserklärungen für den Rest der Folge geklärt sind, habe ich tatsächlich selber in der Vorbereitung für diese Folge darüber nachgedacht, ob mir das schon passiert ist, also ob ich schon Erfahrungen gemacht habe mit Victim Blaming, und möchte dich gerne fragen, ob dir das schon mal passiert ist oder ob du damit in deinem Umfeld schon mal zu tun hattest.
Ich habe in meinem privaten Umfeld da bisher in dem Sinne noch keine Erfahrung mitgemacht, weil in meinem Umfeld jetzt noch nie mir berichtet wurde, dass einer Person etwas, dass sie von etwas betroffen war in die Richtung und gleichzeitig Victim Blaming oder Victim Disbelief stattgefunden hat. Ich bin mir sehr sicher, dass in meinem Umfeld es Menschen gibt, denen das passiert ist, aber es kam einfach, ich habe jetzt keine Situation im Kopf, wo das so zur Sprache kam. Gleichzeitig fallen mir einige Situationen ein, wo das so im Allgemeinen stattgefunden hat. Also ich hatte in meinem beruflichen und privaten Umfeld durchaus schon Menschen, die so im Allgemeinen diese Fragen gestellt haben oder es in den Raum gestellt haben, wie zum Beispiel, mir fällt da jetzt gerade ein Mann ein, der mir bekannt ist, der da zum Beispiel schon so Dinge sagt wie, Frauen sollten nicht leicht bekleidet rausgehen, weil da braucht man sich ja nicht wundern, was dann passiert oder dass sie dann angegrapscht werden oder sowas. Und das würde ich schon in die Richtung einsortieren, weil das für mich schon ja in Richtung Victim Blaming geht, so in dem Sinne, wenn du so rausgehst und dir passiert was und du wirst quasi zur Betroffenen, dann hattest du ja das an und dann brauchst du dich ja auch nicht wundern. Also nicht speziell auf den Fall bezogen, aber schon durchaus schon Menschen erlebt, die solche Gedanken geäußert haben in die Richtung, bei hypothetischen Fällen. Und ja, bin ich ehrlich, wo mir der Puls hochgeht.
Ich habe das tatsächlich selber schon erlebt. Vielleicht bin ich dann jetzt die erste Person, die dir das erzählt. Und zwar war ich, als ich noch in Hannover gewohnt habe, mit einer Freundin in einem Club feiern. Und wir haben uns Drinks geholt an der Bar und hatten eine lustige Zeit. Waren ehrlicherweise in einem Club, der ab 18 war und wir waren 17,5. Also wir hatten einfach viel Glück an der Tür und sind reingekommen, obwohl wir eigentlich noch minderjährig waren. Und waren in diesem Club und haben uns irgendwie da haben so ein paar Typen einfach unterhalten. Also nichts Großartiges passiert, haben uns irgendwie kurz unterhalten und sind dann an eine andere Stelle, also auf so einen anderen Dancefloor gegangen. Und diese Typen sind uns halt hinterhergekommen und haben uns dann die ganze Zeit so bedrängt und wollten uns nicht in Ruhe lassen. Und waren halt auch so, dass sie dann angefangen haben, irgendwie, dass sie versucht haben, uns anzufassen und sowas. Also es war richtig, richtig unangenehm. Mhm. Und dann wussten wir irgendwann nicht mehr, was wir machen sollen und haben halt irgendwie versucht, die loszuwerden. Und sie sind uns von einem Raum in den anderen gefolgt und dann wollten wir gehen. Und die Freundin, mit der ich da war, war halt emotional auch schon sehr aufgelöst von der Situation, weil sie Angst hatte und diese Typen halt sehr, sehr bedrängend geworden sind. Mhm. Und dann sind wir an der Tür, sind wir den Türstehern aufgefallen, weil sie so aufgelöst war. Und dann haben die gefragt, ey, was ist los, was ist passiert? Und dann habe ich denen erzählt, ja, wir wollen gehen, weil da so zwei Typen sind und die uns nicht in Ruhe lassen und so weiter und so fort. Und dann hat der Türsteher zu uns gesagt, ja, wartet mal, zeigt uns die, und wollte irgendwie was anscheinend irgendwie supporten. Und dann meinten wir so, nee, wir wollen jetzt gehen. Und dann ist dem einen Türsteher das irgendwie komisch vorgekommen und dann meinte er, zeigt mir mal eure Ausweise. Und dann ist quasi, waren wir halt so, nee, wir müssen dir nicht unseren Ausweis zeigen, wir können einfach gehen, wenn wir wollen. Und es kam so ein bisschen eins zum anderen und es hat quasi dazu geführt, dass rausgekommen ist, dass wir minderjährig sind und dass wir in diesem Club gar nicht hätten sein dürfen. Und dann sind so Sachen gefallen von diesem Türsteher, von wegen, ja, ihr könnt euch ja nicht wundern, dass euch sowas passiert, ihr dürftet hier ja immerhin gar nicht sein.
Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, es war richtig crazy und dann wollte der uns auch nicht gehen lassen. Es war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr unangenehm und dann hatten wir mit dem Türsteher tatsächlich schon eine halbe Grundsatzauseinandersetzung, weil der uns nicht gehen lassen wollte, weil wir jetzt quasi diejenigen waren, die ja minderjährig in diesem Club gewesen sind, in dem sie gar nicht hätten sein dürfen. Es drehte sich dann plötzlich nur noch darum, dass wir minderjährig in diesem Club sind und nicht mehr darum, dass wir gerade gehen wollten, meine Freundin mega aufgelöst war und sie mega Panik hatte und sie einfach nur da raus wollte und dass diese Typen uns bedrängt haben und uns angefasst haben. Das war komplett egal, weil es einfach nur noch hieß, ja, aber ihr seid hier drin und ihr seid minderjährig und ich werde die Polizei anrufen und so weiter und so fort. Und es war richtig krass, weil plötzlich waren wir diejenigen, die so komplett im Fokus waren und sich dafür rechtfertigen mussten, dass sie überhaupt in diesem Club gewesen sind. Und ich habe halt immer wieder gesagt, so, ja, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Typen uns angefasst haben und uns bedrängt haben und du kannst die nicht allen Ernstes weiter hier im Club sein lassen. Und es war aber komplett irrelevant. Es war komplett egal.
Frechheit.
Also ich fand's mega krass irgendwie, weil das war das erste Mal, dass ich irgendwie gecheckt habe, dass mit zweierlei Maß gemessen wird.
Ja.
Und tatsächlich war das für mich so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Thema Victim Blaming. Also damit, dass ich selber schuld war, gefühlt, an der Situation.
Weil du als minderjährige Person in einem Club warst, wo dir sowas passiert ist und du hättest gar nicht im Club sein dürfen.
Genau.
Das wurde damit begründet.
Ja, dass es ja kein Wunder ist, dass uns was passiert, wenn wir so jung wie wir sind in einen Club gehen, in dem wir nicht sein dürfen. Also es war so verrückt. Ich bin danach auch nie wieder in diesen Laden gegangen. Also wir sind dann da aus dieser Situation. Wir sind da rausgekommen dann nach ewigen Diskussionen mit diesen Türstehern. Aber die haben uns halt auch gesagt, so Hausverbot. Ihr braucht nicht mehr wieder herzukommen. Also es war richtig verrückt. Ich habe Hausverbot bekommen in einem Laden, den ich verlassen wollte, weil ich von Typen bedrängt wurde, mit denen ich nichts zu tun haben wollte.
Ich würde halt erwarten, also, ne, dass ihr nicht in dem Club hättet sein dürfen. Ja, mein Gott, wäre man nicht minderjährig in einem Club, wo eigentlich hätte sein dürfen.
Voll.
So, ne? Ja, darf eigentlich nicht, okay. Aber ich denke mir so, also, ne, das eine hat erstmal nichts mit dem anderen zu tun und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dann ist das so schlimm. Und was ist mit dem anderen? Das wurde dann vergessen. Die haben kein Hausverbot bekommen.
Nee, das war egal. Die haben die auch nicht im Club irgendwie noch verfolgt und noch weiter nachgefragt oder so. Also, es hat einfach das Ende vom Lied war, wir haben mit denen noch ein paar Minuten diskutiert und dann sind wir gegangen. Das war's. Also, es ist nichts passiert. Es kam auch keine Polizei oder so. Niemand hat die Polizei gerufen. Nichts ist passiert. Aber es war einfach maximalst unangenehm.
Ich finde es eine absolute Frechheit, wirklich. Boah. Ich merke schon, diese Folge. Kann mir so ein Blutdruckgerät anschnallen. Eigentlich habe ich einen sehr niedrigen Blutdruck. Wahrscheinlich zeigt es am Ende zu hoch an.
Möglich. Möglich.
Werbung.
Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Empfehlung für euch dabei. Der Podcast Psychoaktiv von Steffi. Ein Podcast, bei dem ihr noch mehr wissenschaftsbasierte Informationen rund um psychoaktive Substanzen bekommt. Tatsächlich hören wir selbst gerne regelmäßig rein und jedes Mal können wir wirklich etwas Neues davon mitnehmen. Steffi ist nämlich selbst Suchttherapeutin und Sozialarbeiterin und beschäftigt sich seit ihrem 18. Lebensjahr mit den verschiedensten Themen rund um Drogen. Ich habe erst vor kurzem eine Folge gehört, die gerade für die Neurobiologie-Fans unter euch ein absolutes Gem sein könnte. Das ist die Folge, ist MDMA, also Ecstasy, neurotoxisch? Verändert der Konsum davon das Gehirn so nachhaltig, dass es sich nicht mehr erholen kann? Ich fand's super spannend und habe die Folge durchgesuchtet. Falls ihr jetzt Sorge habt, dass das Ganze für euch etwas zu wissenschaftlich oder vielleicht zu hochgestochen sein könnte, keine Sorge. Steffi schafft es nämlich, diese Dinge super verständlich zu erklären. Ihr braucht weder Neuro- noch Drogenvorwissen, um mitzukommen. Den Link zu Psychoaktiv findet ihr in der Folgenbeschreibung in unserem Linktree. Und jetzt gibt es nichts mehr zu tun, als euch ganz viel Spaß beim Reinhören zu wünschen.
Aber warum gibt es Victim Blaming überhaupt in unserer Gesellschaft? Warum ist Victim Disbelief, also dass wir Opfern nicht glauben, was sie sagen, überhaupt ein Thema in der Gesellschaft, in sozialen Beziehungen? Und tatsächlich gibt es auf psychologischer Ebene ganz viele unterschiedliche Erklärungen dafür. Kurz zusammengefasst liegt es unter anderem daran, dass wir uns selbst besser fühlen und es unsere sozialen Beziehungen schützt. Manchmal ist es aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen, auf die wir in dieser Folge genauer eingehen werden, einfacher zu denken, das Opfer hat etwas falsch gemacht, als zuzugeben, dass der Täter schuld ist oder die Täterin schuld ist und etwas Schreckliches getan hat.
Kurz zusammengefasst gibt uns dieser Vorgang das Gefühl von Sicherheit und auch das Gefühl, auch Menschen in unserem Umfeld oder Menschen, die wir vielleicht mögen, zu schützen. Kurzfristig fühlt sich das für uns dann besser an und ist leichter auszuhalten. Und langfristig muss man aber sagen, schadet genau das auf struktureller Ebene, eben in dem Sinne, dass Opfer sich nicht trauen zu erzählen, was ihnen passiert ist, aus Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass Täter davonkommen und diese massiven Probleme einfach weiterhin bestehen bleiben, was, denke ich, am Ende des Tages ja niemand von uns eigentlich will. Aber diese Mechanismen, die wir da haben oder die manche Menschen da haben, die halten das einfach aufrecht.
Im Zusammenhang mit diesem Thema haben wir heute auch einen Fall dabei, der sowohl in der Öffentlichkeit stattfand, als auch vor Gericht verhandelt wurde und in dem auch ein Gerichtsurteil gesprochen wurde. Ich vermute, die meisten von euch kennen diesen Fall mehr oder weniger. Er ist nicht ganz so aktuell, aber das Thema Victim Blaming und Victim Disbelief ist dafür umso aktueller, wenn man sich die aktuelle Debatte rund um Christian Ulmen und Colleen Fernandes anschaut. Und auch darauf werden wir im späteren Verlauf dieser Folge noch genauer eingehen. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Es geht in diesem Fall um massive körperliche Gewalt. Es ist Februar, die Nacht vor den Grammys. Los Angeles glitzert, die Luft schmeckt nach Parfum und Benzin, als die weltberühmte Künstlerin Rihanna mit ihrem Freund Chris Brown in einen gemieteten Lamborghini steigt. Zwei Karrieren, zwei große Namen, die die Scheinwerfer der Öffentlichkeit geradezu anziehen. Im Wagen flackert ein Bildschirm auf, eine SMS von einer anderen Frau auf Chris Browns Handy. Was folgt, ist kein kurzer Streit, sondern eine Eskalation, die sich in Wellen aufbaut. Rihanna will sofort nach Hause gebracht werden, möchte keine Sekunde mehr mit ihrem Freund alleine verbringen. Aus Angst vor einer gewalttätigen Auseinandersetzung ruft sie noch im Auto einen Freund an und bittet ihn darum, dafür zu sorgen, dass wenn sie ankommt, bereits die Polizei vor Ort ist. Chris Brown reagiert darauf mit Wut. Er versucht, sie aus dem fahrenden Auto zu stoßen. Der Sicherheitsgurt verhindert das. Was dann folgt, ist rohe Gewalt. Er schlägt ihren Kopf gegen das Beifahrerfenster, beginnt auf sie einzuschlagen, immer wieder, während er mit der anderen Hand gleichzeitig das Auto lenkt. Die Lippe der jungen Frau platzt auf. Ihr Mund füllt sich mit Blut, das sich über ihre Kleidung und den Innenraum verteilt. Als sie sich zu ihm dreht, tritt er sie erneut. Er droht ihr, du sitzt jetzt richtig in der Klemme. Ich werde dich umbringen. Seine Schläge hören nicht auf. Er beißt sie ins Ohr und in die Finger, nimmt sie in einen Schwitzkasten, drückt ihren Hals so stark zu, dass sie beinahe das Bewusstsein verliert. Selbst als sie laut um Hilfe ruft, hört er nicht auf. Wenig später hält er an und nur Sekunden später steht Rihanna auf der Straße. Verletzt, blutend und allein. Kurze Zeit später taucht ein Polizeifoto in den Medien auf. Das Bild reist um die ganze Welt. Ein Bild, das nicht nur zeigt, was passiert ist, sondern sofort die Erzählung bestimmt. Verletzung, Opfer, Täter. Und zugleich die Frage, die folgt wie ein Echo. Was hat sie getan? Die Medien stürzen sich auf diese Frage. Boulevardseiten drucken Gerüchte, Magazine mischen Mitleid mit Spekulation. Einige Texte verurteilen klar die Gewalt, viele andere spinnen Varianten. War da Eifersucht? Eine SMS, die alles ausgelöst hat? Eine Provokation, die eine Reaktion erklärt, wenn nicht sogar entschuldigt? Artikel, die Rihanna als diejenige, die etwas provoziert hat, andeuten, erscheinen neben Beiträgen, die die Tat als Ausdruck einer leidenschaftlichen Beziehung darstellen. Irgendwann verkehrt sich die Aufmerksamkeit. Aus Rihanna, dem Opfer, wird eine Figur, an der man Schuld messen kann. Dabei liegen die Informationen zum Tathergang vergleichsweise klar vor. Polizeiakten beschreiben wiederholt Schläge während der Fahrt, massive Verletzungen und konkrete Todesdrohungen. Auch Hinweise auf frühere Gewalt stehen im Raum. Mögliche frühere Verletzungen, über die Rihanna lange nicht gesprochen haben soll. Später spricht sie selbst von einer Beziehung, in der es ständige Misshandlungen gegeben habe. Die Ermittlungen laufen weiter. Chris Brown stellt sich der Polizei, wird gegen Kaution freigelassen und später angeklagt. Vor Gericht folgt dann die nüchterne Sprache des Rechts. Ein Schuldbekenntnis, ein Urteil. 5 Jahre auf Bewährung, Sozialstunden, Therapieauflagen, eine richterliche Anordnung, Abstand zu halten. Für das Gericht ist dieses Schuldbekenntnis entscheidend. Für die Öffentlichkeit ist es nur ein weiterer Akt der Geschichte. Parallel zu dieser juristischen Klarheit entsteht eine zweite informelle Bewertungsebene. Kommentare, Fanreaktionen und Interviews. Browns Umfeld relativiert, spricht davon, dass niemand gesehen habe, was wirklich passiert ist. Gleichzeitig wird Rihanna öffentlich adressiert, wird gedrängt, Stellung zu beziehen. In Interviews danach steht sie erneut im Scheinwerferlicht. Nicht nur als Opfer, sondern als Figur, deren Entscheidungen bewertet werden. Sie kehrt zeitweise zu Brown zurück. Für viele ist das unverständlich, für manche ist es sogar ein Beweis von Mitschuld. Dabei ist dieses Verhalten psychologisch so gut dokumentiert. Bindung, Hoffnung auf Veränderung, Verantwortungsübernahme, gerade nach Gewalt. Rihanna selbst beschreibt später, sie habe geglaubt, ihn heilen zu können. Fast wie ein Schutzengel. Doch die Öffentlichkeit liest das anders. Die Berichterstattung wirkt wie ein Prisma, das das Ereignis in so vielen Farben zerlegt. Selbst Artikel, die Gewalt verurteilen, liefern narrative Elemente, die die Verantwortung verschieben. Irgendwie ist Rihanna auch selber schuld, oder? Als später ein anderer Gewaltfall in der NFL die Schlagzeilen beherrscht, hat die öffentliche Debatte rund um Rihanna und Chris Brown eine unerwartete Nebenfolge. In einer Live-Sendung entscheidet die Liga, Rihannas Song Run This Town nicht zu spielen. Nicht, weil Rihanna etwas getan hat, sondern weil ein NFL-Spieler seine Verlobte misshandelt hat. Die Entscheidung wirkt wie eine symbolische Sanktion. Die Sender meiden ihre Musik, weil ihr Name nun mit dem Thema Gewalt assoziiert werden könnte. Rihanna reagiert empört. Warum werde sie für die Tat eines anderen quasi bestraft? Die Streichung des Songs wird in der Öffentlichkeit als weiterer Akt wahrgenommen, der das Opfer zur Zielscheibe macht. Dokumentationen erzählen noch Jahre später Rückblicke, neue Vorwürfe tauchen auf, manche Ermittlungen führen zu nichts, andere zu weiteren juristischen Prozessen rund um Brown. Der absolviert gemeinnützige Arbeit, tritt in Therapie. Rihanna baut ihre Karriere weiter aus, doch das Bild bleibt. Das Foto, die Schlagzeile, die Fragen, die nicht nachlassen. Und immer wieder kehrt zurück, was die Boulevardchronisten so gerne servieren. Ein Opfer, das Entscheidungen trifft, wird zur Projektionsfläche für Schuld. Nicht selten ist das Urteil der Öffentlichkeit deutlich härter, lauter und schneller als das eines Gerichts. Und mit diesen Urteilen bleibt ein Mechanismus, der sich immer wiederholt. Ein Opfer, das handelt, wird interpretiert. Ein Opfer, das bleibt, wird beurteilt. Ein Opfer, das zurückkehrt, wird angeklagt. Die Geschichte von jener Nacht vor den Grammys ist damit längst mehr als eine Geschichte über Gewalt. Sie ist eine Geschichte darüber, wie die Öffentlichkeit Schuld verschiebt. Wie sich der Blick löst von der Tat und sich stattdessen auf die Person richtet, die sie erlitten hat. Die Fragen klingen dabei oft harmlos, fast logisch, fast neugierig. Was hat sie gesagt? Was hatte sie an? Hat sie ihn provoziert? Warum ist sie geblieben? Warum ist sie zurückgegangen? Doch in der Summe erzählen sie etwas anderes. Sie verschieben Verantwortung, sie drehen die Perspektive und sie lassen etwas Entscheidendes verschwimmen. Dass Gewalt keine Reaktion ist, sondern eine Entscheidung. Und dass Schuld nicht wandert, nicht verhandelbar ist, nicht geteilt wird. Sie bleibt dort, wo sie hingehört. Beim Täter.
Ich hätte jetzt gern die Blutdruckmanschette, weil ich würde wirklich gerne ablesen, wie mein Blutdruck während du diesen Fall vorgelesen hast, hoch und runter geschossen ist. Ich würde mal raten, dass mein Blutdruck bestimmt sehr hoch war, als du gesagt hast, wie diese Gewalt, die Chris Brown gegenüber Rihanna verübt hat, als leidenschaftliche Beziehung in der Presse bezeichnet wurde. Ich dachte, ich platze.
Ich verstehe es komplett, weil ich habe für die Recherche von dem Fall natürlich die ganzen alten Artikel gelesen. Und da stehen teilweise so Überschriften wie Rihanna kehrt nach Prügelei zu Brown zurück.
Prügelei.
Nach Prügelei, wo ich mir so dachte, was zur Hölle ist das für ein Titel? Also ich fand es so krass, auch die Zeitungsartikel zu lesen, in denen sie diskreditiert wird, in denen auch die Familienmitglieder von Chris Brown sowas sagen wie, ja, er hat sie geschlagen und ja, das war falsch. Aber es war ja auch keiner von uns dabei und wir wissen deswegen ja alle gar nicht, was passiert ist. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und ich musste auch selber reflektieren daran, wie krass dieses Thema damals durch die Medien gegangen ist. Mhm. Ich finde, das kann man daran erkennen, dass ich bis heute weiß, wie schockiert ich war, als ich dieses Foto gesehen habe.
Ich kann mich auch noch an das Foto erinnern. Ich kenne nicht viele Details über den Fall. Jetzt bin ich ja informiert. Ich kannte nicht so viele Details über den Fall. Ich wusste die Eckpunkte und ich kannte noch dieses Bild. Das Bild habe ich im Kopf.
Ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Ich hatte nur das Bild im Kopf. Bis zu dieser Folge. Und ich muss auch ehrlich gestehen, und da muss ich mir selber an die eigene Nase fassen, und dafür habe ich mich geschämt, während ich diese Folge vorbereitet habe. Ich hätte dir nicht sagen können, mit wem sie damals zusammen war.
Ach, echt so wenig?
Ich hab das damals mitbekommen, aber ich habe es einfach vergessen.
Ah.
Und da habe ich mich richtig schlecht gefühlt, als mir das aufgefallen ist, dass ich den Namen gelesen habe und ich dachte, ah ja, genau, das war Chris Brown.
Wieso schlecht gefühlt?
Weil ich mich nur an das Opfer erinnere, aber nicht an den Täter.
Hm.
Und weil mir das in dem Moment gezeigt hat, wie diese Berichterstattung, wie sehr sie sich um Rihanna gedreht hat.
Ja, sie war die Hauptperson dabei. Sie war am meisten im Fokus.
Ja.
Ja.
Und ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich weiß noch, dass ihr das passiert ist und dass er das mit ihr gemacht hat und dass ich dieses Foto gesehen habe. Aber ich erinnere mich nicht mehr an die Person, die schuld daran war, an die Person, die es getan hat, an die Person, die diese Entscheidung getroffen hat. Und in dem Moment dachte ich mir selber, Mann, Babsi, das kann eigentlich nicht wahr sein.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie ich reagiert habe damals. Ich weiß, dass ich, also den Namen Chris Brown, der ist für mich schon ewig verknüpft mit Gewalt, also seitdem. Und ich habe den auch nie wieder getrennt davon. Also ich muss sagen, wenn ich Chris Brown höre, denke ich an jemanden, der Frauen schlägt. Und ich weiß nur, dass ich damals, ich wusste nicht viel über den, ich kannte auch seine Musik nicht, das ist gar nicht meine Musikrichtung. Aber ich weiß noch damals, dass ich, ohne was über das Ganze zu wissen, ich das mitbekommen habe und Rihannas Musik habe ich ganz gerne gehört. Und ich ihn, ohne irgendwie was darüber zu wissen, sofort war das für mich einfach derjenige, der seine Freundin geschlagen hat, der gewalttätig ist, der Täter ist. Und das hat sich seitdem nie wieder entkoppelt. Und ich meine, er ist ja auch Täter. Aber ich weiß nur, dass es bei mir, ich habe das gelesen, wusste nichts darüber und hab's einfach sofort akzeptiert und war so, ja, so ist es. Und wenn meine Freundin dann Chris Brown gehört haben, dann habe ich immer gesagt, ah, der Frauenschläger. Das weiß ich noch. Da war ich sehr, sehr schnell, hab's nicht hinterfragt und hab sehr schnell quasi. Und ich glaube jetzt im Nachhinein auch, weil, ich meine, damals war das ja dann auch, wie es ja immer ist, auch erstmal eine Aussage, erstmal eben ein Bild und eine Geschichte, die erzählt wurde, die von wegen Rihanna als Betroffene, die berichtet hat, was ihr passiert ist. Und natürlich wurde es dann vor Gericht bestätigt. Und so, aber in den ersten Presseberichten und sowas und in den ersten Dingen, die man so in den Medien dann mitbekommt, da kriegt man ja quasi die Berichte serviert, die eben bis dahin bestehen. Und ich weiß nur, dass ich die komplett angenommen habe und von Anfang an, von Minute 1 zu 1000% davon überzeugt war, dass das genauso war.
Ich weiß noch, dass ich traurig war darüber, dass das passiert ist. Zum einen, weil ich Rihannas Musik richtig gerne gehört habe und auch immer noch richtig gerne höre, aber auch, weil ich Chris Browns Musik gerne gehört habe.
Mm.
Und ich weiß noch, dass ich dachte, Mann, ich find's voll schade, dass du jemand bist, der Frauen schlägt, weil jetzt kann ich deine Musik nicht mehr hören. Also es war für mich irgendwie so, weil es für mich nicht zur Debatte stand, die Musik noch weiter zu hören und ihn zu supporten. Spätestens nachdem er verurteilt wurde. Und das, was ich so merkwürdig fand, war, dass ich Chris Brown bis heute nicht mehr höre.
Mhm.
Aber ich dir, bevor ich diese Folge vorbereitet habe, gar nicht mehr hätte sagen können, warum nicht. Ich wusste nur noch, dass ich einen Grund hatte, ihn nicht mehr zu hören.
Ach, krass.
Also irgendwie habe ich das in meinem Gehirn nicht miteinander verknüpft. Ich habe eine Entscheidung getroffen damals und habe gesagt, okay, damit ist das für mich durch. Schade, dass du jemand bist, der solche Entscheidungen getroffen hat und der sich für Gewalt entschieden hat, weil jetzt will ich dich nicht mehr hören. Und gleichzeitig habe ich es aber in meinem Kopf als Name nicht abgespeichert, sondern einfach aufgehört, seine Musik zu hören.
Hm. Also wie so ein Hindernis, was du dort aufgebaut hast und dann aber vergessen, warum es da ist.
Ja.
Crazy.
Ja, und irgendwie fühle ich mich, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt bei der Vorbereitung von der Folge. Aber ich wollte es gerne teilen, weil ich dachte, vielleicht geht's anderen von euch da draußen auch so, dass ihr euch nicht mehr 100% daran erinnern konntet und an diese Details. Und wollte, dass ihr euch damit nicht alleine fühlt und gehe das Risiko ein, dass ich dafür von der einen oder anderen Person quasi über den Podcast hinweg böse angeguckt werde.
Aber ich meine, es hängt ja auch damit zusammen, wer da wo der Fokus auch lag und wie du es wahrgenommen hast damals.
Ja, und ich weiß, dass damals einfach, wie ich ja schon berichtet habe, ganz, ganz viel Rihanna im Fokus stand. Und ich irgendwie mit Chris Brown auch einfach abgeschlossen hatte in dem Moment, weil ich mir so dachte, ja, das war's jetzt, du bist jetzt auch durch für mich. Muss ich nicht mehr drüber nachdenken.
Hm. Was ich ja so krass finde bei dieser ganzen Story, was ich weiß, ist, dass selbst nach dem Urteilsspruch, wo ja dann klar war, okay, ne, juristisch, er wurde dafür verurteilt, dass er ihr das angetan hat. Und es gibt, ich meine, bis heute Fans, die immer noch behaupten, ja, aber sie hat ihn ja provoziert und oder teilweise sogar abstreiten, dass es überhaupt passiert ist, dass er gar nicht so ein Täter war, dass sie ihm das untergeschoben hätte. Es gibt bis heute Menschen, die das glauben, das sind viel aus der Fanbase von Chris Brown, so diese so Ultra-Fans, die bis heute trotz Urteilsspruch darauf beharren, dass es ja immer noch Provokation gegeben haben könnte, dass sie es ja immer noch übertrieben haben könnte, dass sie ja immer noch irgendwie ihm sowas zugeschoben haben könnte und dass es ja gar nicht so passiert ist.
Das finde ich eine sehr passende Überleitung zu der Frage, warum aus psychologischer Perspektive Victim blamen wir überhaupt? Also warum, welche Bedürfnisse erfüllen wir damit, dass wir Opfern entweder nicht glauben oder Opfer beschuldigen, an ihrer Situation und an ihrem Leid mit selbst schuld zu sein? Und es gibt, ich würde sagen, sehr viele Gründe dafür. Wir haben mal so die häufigsten oder ausschlaggebendsten Bedürfnisse mitgebracht, die damit befriedigt werden. Und das erste ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar, ein Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis. Denn wenn in der Welt etwas Schlimmes passiert, ob jetzt allgemein in der Welt oder in unserer näheren Umgebung, dann wollen wir eine Erklärung. Wir wollen das Gefühl haben, dass das Ganze einen Grund hatte, dass wir es erklären können. Denn wenn wir es erklären können, dann können wir es kontrollieren. Und dann können wir es quasi vorhersehen. Im Grunde versucht unser Gehirn einfach eine Lösung dafür zu finden, dass wir sagen können, wenn ich das und das nicht mache oder wenn ich mich so und so verhalte, dann passiert mir das auch nicht.
Mhm.
Sprich, in dem Fall von Rihanna und Chris Brown zum Beispiel, wenn ich mich nicht, während ich mit meinem Freund Auto fahre, mit ihm streite und ihm sage, dass dass die Polizei zu Hause sein wird und ich ihn nicht mehr sehen will und er mich jetzt nach Hause bringen soll und ich nicht wütend werde, dann werde ich auch kein Opfer sein und dann werde ich auch nicht geschlagen. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist, weil es im Grunde nur unser Versuch ist, Kontrolle über eine Situation zu erlangen, bei der die Tatsache, dass Rihanna in dem Fall zum Beispiel nach Hause wollte und wollte, dass die Polizei da ist, weil sie Angst vor Chris Brown hatte, hat überhaupt nichts damit zu tun, im Sinne von, dass sie der Verantwortung dafür trägt, dass er sich danach entscheidet, gewalttätig zu werden. Aber unser Gehirn möchte das gerne, weil wir dann daraus für uns Schlussfolgerungen ziehen können, welche Verhaltensweisen wir am besten an den Tag legen und welche wir vermeiden, damit uns das nicht passiert.
Das machen wir ja nicht nur bei solchen Täter-Opfer-Geschichten, sondern ich denke gerade bei mir dran, dass ich das bei allen möglichen schlimmen Dingen mache, die ich so höre, die Leuten passieren. Also jetzt zum Beispiel Autounfall. Da frage ich mich zum Beispiel auch direkt, okay, was ist da passiert? War die Person unaufmerksam in dem Moment? Gab es einen Geisterfahrer? Hat es ganz stark geregnet und es war Aquaplaning, heißt das? Mhm. Aquaplaning, oder war die Person vielleicht betrunken? Also ich versuche bei allem jetzt das als Beispiel, ich merke das auch bei mir, dass ich da dann für verschiedene Situationen dann die Erklärung dafür finden will, um dann im Anschluss zu sagen, ja, aber ich fahre ja immer sehr aufmerksam oder ich trinke keinen Alkohol, wenn ich fahre, um da, also ne, auch so aus diesem Bedürfnis nach Sicherheit, so okay, deswegen ist das passiert und das kann ich machen, um damit es mir nicht passiert und dass ich dann diese Distanz dazu habe. Also ja. So bemerke ich das oft bei mir, dass das zum Beispiel, wenn ich von Autounfällen höre, dass mein Gehirn das macht und mir dann quasi von Alarmbereitschaft, oh Gott, das kann jedem passieren, zu, aber mir nicht, weil ich fahre sehr aufmerksam und sehr vorsichtig.
Ja, es beruhigt ja. uns. Ja. Es gibt uns das Gefühl, dass uns das nicht passieren kann, wenn wir XY genau. beachten.
Ja.
Das zweite ist der Schutz des Selbstbildes und auch der Schutz der Gruppe. Es gibt die Just-World-Hypothese von Learners, die im Grunde besagt, dass Menschen dazu neigen, dass wir glauben, dass die Welt gerecht ist. Also wir wollen gerne glauben, dass in der Welt Dinge nur passieren, weil sie fair sind oder weil das so sein sollte. Und wenn Unrecht ganz zufällig stattfinden kann, dann bedeutet das, dass die eigene Welt total unsicher ist. Also dass ich quasi eben, dass die Welt nicht fair ist, sondern ich möchte gerne, dass jemandem etwas Schlechtes passiert, weil er selber etwas Schlechtes getan hat. Weil im Grunde wieder das gleiche Thema, ich möchte selber nämlich nicht glauben, dass mir was Schlechtes passiert, einfach aus heiterem Himmel. Weil dann kann ich es nicht vorhersehen. Im Grunde ähnliches Narrativ, ich kann es nicht kontrollieren.
Ja.
Und das ist häufig zum Beispiel auch, müsst ihr mal selber darauf achten, dass man denkt, wenn jemand was Schlechtes macht und ihm dann was Schlechtes passiert, finden wir irgendwie, dass das vielleicht eher okay ist, als wenn wir zum Beispiel uns bei irgendwas ganz viel Mühe geben und dann klappt es trotzdem nicht, dann empfinden wir das als unfair. Und das kränkt uns irgendwie ganz persönlich, weil wir denken, das ist nicht gerecht. Ich habe so viel Gutes gemacht und ich habe so viel investiert, es ist nicht fair, dass mir jetzt nichts Gutes passiert, sondern etwas Schlechtes. Ja. Und dieses Gefühl von, das ist nicht fair, ist genau dieser grundsätzliche Glaube, dass die Welt ein fairer Ort sein sollte.
Ich bemerke das bei mir gerade in den letzten Monaten ganz stark bei dem ganzen Thema Epstein, Jeffrey Epstein. Ist ja, jeder hat davon gehört, jeder weiß. Und ich habe in diesem Zusammenhang bei mir so eine riesige Spannung bemerkt, immer wenn dieses Thema aufkam, weil das für mich so schwer auszuhalten war, der Gedanke, dass sowas so groß passieren kann und in diesem Ausmaß passieren kann und rauskommen kann und nichts passiert. Verstehst du, was ich meine? So
100%.
Dieses, dass es das gibt und dass es das so geben kann in unserer Welt. Und dass selbst wenn es dann rauskommt, ja irgendwann auch dann wieder einfach vergessen ist. Und es ist was für mich so schwer aushaltbar war. Da habe ich ganz dolle gespürt, dass ich so eine Spannung hatte, dass es auch Gespräche gab, wo das Thema dann aufkam, wo ich weggegangen bin, weil ich diese Spannung so stark fand und ich auch gemerkt habe, ich kann diese Spannung halt gerade nicht lösen für mich. Und dann meine Lösung in diesen Gesprächen war, wegzugehen, weil ich diese Spannung, dass die Welt eben vielleicht auch wirklich ganz dark ist und wirklich ganz schlimm ist, dass ich das in dem Moment nicht ausgehalten habe. Also diese Spannung, so it's real, ich spüre es auch.
Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was mir mindestens bei dem Thema auch so geht. Und tatsächlich ist unsere Neigung damit auch erklärbar, wenn quasi Leid so zufällig ist und Unrecht so zufällig ist, dann ist das diese Spannung, die du empfindest, die empfinden ganz viele Leute.
Ja.
Und das sorgt auch dafür, dass wir eher dazu neigen, Opfern die Schuld für Dinge und für ihr eigenes Leid quasi zu geben, weil die Schuld beim Opfer festzulegen bewahrt für uns das Gefühl, dass die Welt gerecht ist und kontrolliert ist, weil das bedeutet, dass das Opfer irgendetwas, wenn das Opfer irgendetwas gemacht hat, dann hat es das irgendwie auch verdient, in Anführungszeichen. Nicht, dass wir das denken, aber das ist quasi der Kern dieses Bedürfnisses, das durch Victim Blaming erfüllt wird.
Ja. Und vielleicht, wenn wir ja gerade das Ganze erklären und ja auch mit anderen Beispielen nochmal anschaulicher machen, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, dass natürlich diese Bedürfnisse dahinter jetzt erstmal wertfrei sind. Wenn diese Bedürfnisse dahinter stehen, erstmal ist es was, sind es Bedürfnisse, die wir alle haben und die wir alle irgendwie befriedigen müssen. Gleichzeitig ist es keine, wie wir immer sagen, keine Rechtfertigung dafür, die Schuld den Opfern zuzuschieben oder eben grundsätzlich zu sagen, nee, die will nur Aufmerksamkeit oder bla bla bla, einfach aus irgendeinem Grund nicht zu glauben. Aber ihr kennt es von uns, wir gehen erstmal auf die Hintergründe ein und es ist die Suche nach Erklärungen, aber nicht nach Entschuldigungen.
Das nächste Bedürfnis ist das Thema soziale Identität und Loyalität. Wir haben uns gerade eben ja schon darüber unterhalten, wie bekannt Chris Brown und Rihanna beispielsweise zu dem Zeitpunkt waren.
Ja.
Und gerade die Fanbase, die du vorhin erwähnt hast, spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Also wenn jemand beschuldigt wird, der eine große Fanbase hat, also viele Leute, die ihn toll finden, dann existiert dann natürlich zum einen eine Loyalität zu dieser Person, weil man ja ein Fan ist. Und unser Gehirn mag keine Dissonanz. Unser Gehirn mag keine widersprüchlichen Aussagen. Wir können jemanden nicht richtig gut finden, der etwas gemacht hat, das wir ganz furchtbar finden. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, entweder glauben wir nicht, dass er das gemacht hat oder sie das gemacht hat, oder was ultimativ eine Konsequenz haben müsste, nämlich zum Beispiel, dass die Person in unserem Ansehen sinkt oder dass wir aufhören, ihre Musik zu hören. Oder auf der anderen Seite müssten wir glauben, dass die Person das nicht getan hat, was ultimativ bedeutet, dass die Person, die behauptet, dass die Person das getan hat, lügen muss. Oder etwas getan hat, das der anderen Person keine Wahl gelassen hat. Ja.
Oder wir relativieren das und verringern so diese Spannung, diese kognitive Dissonanz nennt man das, die wir da in dem Moment verspüren und die so schwer aushaltbar ist.
Genau, und auf das Beispiel von Chris Brown und Rihanna angewandt, wenn ich jetzt ein extremer Chris Brown-Fan gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht versucht zu sagen, naja, er hat sie wahrscheinlich auch provoziert, weil ich will immer noch sein Fan bleiben und ich kann nicht fein damit sein, dass jemand seine Freundin schlägt oder überhaupt jemanden schlägt. Das heißt, ich muss sagen, sie hat es provoziert, also es relativieren und ihr Mitschuld geben. Oder ich muss sagen, dass das Ganze ist gar nicht passiert, also ich glaube es nicht, weil sonst müsste ich wieder damit dealen, dass Chris Brown etwas getan hat, das mit meinen Werten nicht konform geht. Oder ich müsste auf der anderen Seite die Konsequenz ziehen, die ich gezogen habe, nämlich aufhören, Chris Browns Musik zu hören und ihn zu supporten.
Oder du triffst die Entscheidung, dass es sich nicht auf der Frage Täter-Opfer abspielt, sondern mit deiner eigenen Person zum Beispiel. Gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ist mir total egal, ich höre den trotzdem weiter.
Genau.
Na, also du könntest in Bezug auf ihn deine Kognition, deine Gedanken anpassen, in Bezug auf sie, die Betroffene, deine Gedanken anpassen, ja, oder eben in Bezug auf dich selbst, von wegen, ach, ist mir eh scheißegal.
Auf meine eigenen Werte.
Genau.
Ja, genau. Dazu kommt natürlich auch, wenn ich nicht nur jetzt Chris Brown Fan wäre, sondern auch noch mit super vielen Leuten befreundet wäre, die alle Chris Brown Fan sind, dann habe ich vielleicht sogar noch eine Gruppenloyalität in dieser Fanbase. Also ich bin Teil von einer Gruppe, von der ich gerne Teil bin und die halten weiter zu Chris Brown und weil ich weiter zu der Gruppe gehören will, halte ich dann auch zu Chris Brown und gebe vielleicht auch eher Rihanna dann die Schuld dafür, um eben diese kognitive Spannung aushalten zu können, weil ich unbedingt Teil der Gruppe bleiben möchte.
Ist ja auch manchmal was Identitätsstiftendes, was mit dem sich Leute identifizieren, ein besonderer Fan von dem und dem Künstler zu sein oder eben Teil dieser Gruppe zu sein.
Ja, und auch das kann eben dazu führen, dass wir dem Opfer die Schuld für ihr eigenes Leid geben.
Und neben natürlich diesen persönlichen Aspekten, die wir jetzt benannt haben, spielen natürlich auch die Präsentation dieses Falls in den Medien eine riesige Rolle dazu, wem man glaubt und wie man glaubt und ob man Schuld verschiebt. Tatsächlich gibt es mehrere Studien, die zeigen, dass journalistische Formulierungen und das Framing in den Medien die Zuschreibung von Verantwortung modulieren. Zum Beispiel, dass passiver Sprachgebrauch oder Betonung von Provokationen in so Presseartikeln oder generell Medienbeiträgen Victim Blaming zum Beispiel fördert. Was ich auch ganz spannend fand, es gibt außerdem auch noch eine Studie von Manganello aus dem Jahr 2008, wo es gerade darum ging, wie Jugendliche sowas aufnehmen, also junge Menschen. Und da werden Medien als bedeutende Quelle bezeichnet über die jugendliche Norm, über Dating und Gewalt kennenlernen. Und wenn wir dann eben auch noch wissen, dass mehrere Studien belegt haben, dass eben die Art der Formulierung eine Rolle in Bezug auf Victim Blaming spielt, ist es schon was, was, würde ich sagen, nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf von den Medien.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, die Studie ist von 2008, aber wenn wir uns die Entwicklung in den Medien oder mit der Technologie und den technischen Möglichkeiten von Medien anschauen, bleibt die Grundaussage, dass Medien auch heute für Meinungsbildung und an sich Bildung bei Jugendlichen, aber auch bei vielen jungen Erwachsenen eine erhebliche Rolle spielt. Was noch mehr verdeutlicht, warum es so wichtig ist, dass wir auf Sprache achten, dass wir Kontexte für Machtstrukturen geben, dass wir Spekulationen vermeiden und dass wir diese Victim-Blaming-Narrative in den Medien nicht noch weiter unterstützen. Was ich im Kontext von diesem Fall nämlich sehr spannend fand, ist, dass es eine Studie gab zur medialen Wirkung von der Berichterstattung rund um Chris Brown und Rihanna, was ich wirklich spannend fand, weil ich finde, dass das nochmal zeigt, im Grunde in Bezug auf einen konkreten Fall, was Medien da eigentlich für eine Bedeutung hatten. Es gab nämlich eine systematische Inhaltsanalyse von Einzelverkaufsboulevard-Magazinen, die über den Fall von Rihanna und Chris Brown berichtet haben. Insgesamt 48 Artikel in 7 Magazinen. Und tatsächlich haben 83% der Artikel erwähnt, dass Gewalt falsch ist. Aber 36% davon hatten Victim Blaming als dominantes Framing. Also haben quasi kombiniert, auf der einen Seite zu sagen, Gewalt ist schlecht und parallel dazu aber subtil oder auch offen Rihanna mit Schuld zugeschrieben. Und es fanden sich in diesen Artikeln auch Narrative, die Gewalt quasi als sexualisierte Art von Zuneigung oder auch romantische Leidenschaft dargestellt haben.
Ich kotze.
Und das hat dazu geführt, dass in einer Befragung von Jugendlichen unmittelbar nach dem Vorfall zwischen Rihanna und Chris Brown und nach dieser Medienberichterstattung gezeigt haben, dass bei den Jugendlichen sehr hohe Raten der Schuldzuschreibung an Rihanna existiert haben. Also 46% der befragten Jugendlichen waren der Meinung, dass Rihanna mit Schuld daran ist. Und das ist deswegen so wichtig, weil eine akzeptierende Einstellung gegenüber Gewalt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit damit korreliert, wie wir Täter- und Opferrollen betrachten. Also es hängt damit zusammen, wie wir selbst uns dieser Thematik gegenüberstellen. Und ich fand das total schockierend, weil es im Grunde an einem sehr konkreten Fall gezeigt hat, was für eine unglaubliche Macht die Medien im Kontext von Victim Blaming und Victim Disbelief haben.
Ja, und ja irgendwie auch, wie strukturell das Ganze ist. Weil ich meine, wenn man könnte jetzt sagen, ja, es sind ja aber nur einige, die es nicht glauben oder einige Leute, die dann halt sagen, die Schuld halt zuschieben, so von wegen, es sind Einzelfälle. Aber es ist ja sowas Strukturelles, weil es ja auf so einer Ebene passiert, eben sogar auf medialer Ebene, die so viele Menschen prägt.
Vor allen Dingen waren es 46%, also fast die Hälfte.
Ja, nee, genau. Also ich bin nicht der Meinung, dass es Einzelfälle sind.
Ja, deswegen war nur gerade so, es stimmt ja auch einfach nicht.
Ja, genau, es stimmt auch einfach nicht. Und es ist ja was, auch wenn wir jetzt gleich ja auch über das ganze Thema Colleen Fernandes und Christian Ulm sprechen, es geht ja da um so ein strukturelles Ding, dass das was ist, was systematisch immer wieder passiert. Also was in so hohen Prozentzahlen stattfindet, komplett auf Medienebene in öffentlichen Bereichen, was ja einfach kein Einzelthema ist und beziehungsweise kein, ja, der hat's halt einfach nicht verstanden, sondern das ist halt was viel Größeres.
Ja. Ich habe auch in der Vorbereitung für diese Folge ist mir auch immer wieder aufgefallen, wie viele Leute ich in meinem persönlichen Umfeld habe, die immer mal wieder solche Sätze sagen,
ja,
die ganz eindeutiges Victim Blaming sind, wenn man das mal zu Ende denkt. Zum Beispiel sowas wie, was hatte sie an? Die Frage höre ich immer noch.
Naja gut, das ist aber ja schon sehr eindeutiges Victim Blaming.
Ja, natürlich. Aber es gibt sie ja auch in, weiß ich nicht, versteckterer Form. Sowas wie, naja, man sollte ja im Dunkeln auch nicht durch eine nicht so gut beleuchtete Straße laufen. Oder, naja, jeder weiß, dass Frankfurt gefährlich ist. Mhm. Also das ist halt, und das ist etwas, wo ich mir denke, ja, in der Aussage selbst mag das nicht so schlimm erscheinen. Aber wenn man sich das wenn man zu Ende denkt, was das für eine Aussage ist und was das im Grunde für einen grundsätzlichen Glauben aufzeigt, der in dieser Person existiert, dann ist Victim Blaming etwas, das sehr, sehr, sehr viele Menschen verinnerlicht haben. Und ich finde, das zeigt sich eben auch jetzt gerade in dieser sehr, sehr aufgeladenen Situation und Debatte rund um Colleen Fernandes und Christian Ulmen.
Um euch alle da einmal abzuholen, ein kurzer Recap, was da eigentlich gerade im Raum steht. In der aktuellen Debatte geht es darum, dass Colleen Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vorwirft, im Internet sexuelle Inhalte von ihr verbreitet bzw. erstellt zu haben, gerade im Sinne von Deepfake, Pornografie zum Beispiel von ihr erstellt zu haben, ihre Identität im Internet gefaked zu haben, ihre Identität missbraucht zu haben und in ihrem Namen mit verschiedenen Männern aus dem beruflichen Kontext geflirtet zu haben, Telefonsex oder Cybersex gehabt zu haben. Das sind die Dinge, die sie ihm gerade aktuell vorwirft. Und es ist natürlich ganz wichtig auch zu sagen, dass es sich zum aktuellen Zeitpunkt da um Anschuldigungen und Vorwürfe handelt, die in der Öffentlichkeit jetzt eben sichtbar gemacht wurden. Der ganze Sachverhalt ist Teil einer laufenden öffentlichen und auch sehr stark medialen Diskussion. Das Entscheidende an dem Thema, gerade für uns auch in der heutigen Folge, ist dabei weniger der juristische Ausgang des Ganzen, sondern vielmehr, wie auch im Internet darüber gesprochen wird.
Fakt ist, wir wissen nicht, wer schuldig ist. Wir wissen nicht, wer die Deepfakes produziert und ins Internet gestellt hat. Aber wir dürfen dem Opfer, in diesem Fall Colleen Fernandes, erstmal die Aussagen glauben, die sie tätigt. Gleichzeitig müssen wir im Kopf behalten, dass diese Aussagen auch erstmal nur Aussagen sind. Es bedeutet keine ultimative Schuld auf der anderen Seite. Und was mir in dieser Debatte immer wieder extrem stark auffällt in den letzten Tagen, ist, dass es unfassbar emotional aufgeladen ist, weil es so schwer ist, auf emotionaler Ebene auseinanderzuhalten oder zu balancieren, dass beiden Personen gleichzeitig geglaubt werden darf, weil wir nicht diejenigen sind, die eine juristische Entscheidung zu treffen haben. Wir dürfen Colleen Fernandes glauben und wir dürfen Christian Ulmen glauben. Und wir müssen das aber auf gleicher Ebene tun. Und meine persönliche Wahrnehmung ist an der Stelle, dass es wahnsinnig schwer und aus psychologischer Perspektive auch nachvollziehbar, wahnsinnig schwer auszuhalten ist, dass wir quasi die Balance von Unwissenheit halten müssen. Also wenn wir gedanklich einmal zurückgehen über und an alles denken, was wir gerade besprochen haben in dieser Folge, ist es eine Situation, in der gerade sehr viele Menschen versuchen, Partei zu ergreifen und für eine Seite zu sprechen und zu sagen, die Person ist schuld oder die Person ist schuld. Und das ist der ultimative Raum für Victim Blaming und Victim Disbelief. Denn das ist genau das, was gerade passiert.
Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass es ja auch vollkommen valid ist, einer Seite da erstmal zu glauben, hast du ja gerade gesagt. Ich meine, das tut, glaube ich, jeder von uns. Ich glaube, so die Waage genau auf 50-50 halten, das ist einfach utopisch. Ich glaube, das ist nicht möglich. Also wenn ich jetzt gerade von mir ausgehe, für mich ist es nicht möglich. Meine Waage ist auch nicht bei 50-50, gerade bei dem Thema. Aber was, finde ich, schon möglich ist und was schon was ist, was man, finde ich, auch eigentlich von erwachsenen Menschen erwarten darf, ist einer Seite vielleicht mehr zu glauben, aber gleichzeitig im Hinterkopf zu behalten, dass sich das potenziell natürlich wenden kann, dass es auch anders sein kann, dass man sich irren kann. Und das ist was, was in gerade, wenn man mal Kommentarspalten durchliest und so, was ich da schon sehr vermisse, dieses im Hinterkopf behalten, ich kann mich aber auch irren oder das könnte auch anders sein. Auch wenn es nur 20% sind und man vielleicht zum Großteil schon der Seite glaubt, für die man sich da entschieden hat, muss es machbar oder ist es erlaubt, auch im Hinterkopf zu haben, ich kann mich irren.
Ja, und ich glaube, das ist das, was mir so wichtig ist und dass es so schwer fällt, das noch zu behalten, weil wir aus all den Gründen, die wir gerade genannt haben, so sehr dazu neigen, Partei zu ergreifen und uns auf eine Seite zu stellen. Und dann greifen genau diese Mechanismen. Wir wollen, dass Christian Ulmen der bleibt, als den wir ihn kennen, weil wir ein Riesenfan sind. Also sagen wir, Colleen Fernandes lügt und sie erzählt Unsinn und das, was sie sagt, ist nicht wahr. Und sie steckt irgendwie, was ich nicht alles gehört habe, mit der Politik unter einer Decke und ich weiß auch nicht was. Und auf der anderen Seite bei Colleen Fernandez zu stehen und zu sagen, ich glaube alles, was sie sagt, 100% ist das genauso gewesen und Christian Ulmen, der gehört für immer und ewig weggesperrt. Auch das ist etwas, wo ich persönlich sage, wir müssen dem Opfer glauben und gleichzeitig müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wir diese Waage auf irgendeiner Ebene noch, ob jetzt bei 50-50 oder bei 80-20, dass wir irgendwo diese Waage halten müssen. Und in diesem extrem aufgeladenen emotionalen Umfeld, in dem sich das gerade befindet, ist es natürlich immer schwerer, weil verständlicherweise es einen massiven medialen Aufschrei gibt dafür, dass Colleen Fernandez erstmal pauschal nicht geglaubt wird. Und das ist etwas, das ich persönlich ja absolut unglaublich finde, auch wenn wir in dieser Folge so viel darüber gesprochen haben, warum das so passiert.
Obwohl es da ja auch, finde ich, auch so ein bisschen auf die Bubble ankommt, in der man ist. Ich muss sagen, die Bubble, in der ich mich befinde, gerade auch auf Social Media, klar, wenn man in die Kommentare geht, da nicht. Aber ich sehe schon deutlich mehr Posts, die sich mit ihr solidarisieren. Und einen kleineren Teil von Reels oder Postings zum Beispiel, wo klar ihr nicht geglaubt wird. Aber in den Kommentaren sehe ich, glaube ich, mehr, ihr wird nicht geglaubt und ihr werden Dinge unterstellt, als jetzt in geposteten Reels.
Und das ist übrigens kein Zufall, weil in den Kommentaren häufig eben nicht gefragt wird, was ist da eigentlich passiert, sondern eher, warum sagt sie das? Warum sagt sie das denn jetzt? Wieso hat sie nicht vorher was gesagt? Und das ist kein Zufall, dass das passiert, sondern ein eigentlich relativ vorhersagbarer Mechanismus. Denn gerade in Situationen von Victim Blaming und auch Victim Disbelief wandert die Beweislast implizit zum Opfer. Das heißt, das Opfer muss möglichst konsistent wirken und konsistent erzählen. Das Opfer muss möglichst glaubwürdig wirken. Es muss den richtigen, in Anführungszeichen, Zeitpunkt wählen, um darüber zu sprechen. Es muss die richtige, in Anführungszeichen, Form finden, um darüber zu sprechen. Das heißt, wir haben hier, und auch das ist das, was ich persönlich wahrnehme, eine extrem asymmetrische Skepsis. Also wir haben auf der einen Seite Leute, die Christian Ulmen einfach verteufeln, per se. Es gibt Leute, die ihn verteidigen und sagen, er hat gar nichts gemacht und Colleen Fernandez verteufeln. Aber es gibt deutlich mehr offene Skepsis Colleen Fernandez als Opfer gegenüber. Das heißt, sie ist viel eher diejenige, die quasi sich rechtfertigen muss, die sich erklären muss, die viel mehr im Fokus steht, gerade auch, weil sie nicht dem klassischen Opfer entspricht.
Denn wenn sie aus Sicht der Gesellschaft ein perfektes Opfer wäre, dann gibt es ganz klare Regeln, wie sie in dem Moment zu sein hat. Es gibt tatsächlich ein Konzept des perfekten Opfers, das vom Kriminologen Niels Christie geprägt wurde. Demnach wird Opfern nur geglaubt, wenn sie schwach erscheinen, wenn sie unschuldig erscheinen und sich moralisch einwandfrei präsentieren und von einem fremden Täter angegriffen wurden. Wer also vielleicht Alkohol getrunken hat, den Täter vielleicht kannte, vielleicht verheiratet war oder sich nicht sofort gewehrt hat, der gilt in diesem Sinne nach diesem Konzept des perfekten Opfers als weniger glaubwürdig. Es gibt tatsächlich auch Studien, die das bestätigt haben. Je mehr ein Opfer von diesem perfekten Opfer, von diesem Ideal abweicht, desto stärker wird ihm die Schuld zugewiesen und nicht geglaubt.
Es gibt sogar zahlreiche Studien, die diese These von Christie bestätigt haben. Und ihr könnt euch selber mal auf Suche nach Bestätigung begeben, denn ich habe nicht lange gebraucht, bis ich in den Kommentaren zum Beispiel sowas gelesen habe wie, ja, aber Colleen Fernandez hat in einem Interview, das ich von ihr mal gesehen habe, auch mal voll den sexistischen Witz gemacht. Und ehrlich gesagt kann sie dann ja selber gar nicht so unschuldig sein, weil da hat sie ja auch Sachen gesagt, die nicht okay waren. Oder und das ist so eine ganz perfide Mischung von diesem, sie ist nicht unschuldig, also ist sie nicht das perfekte Opfer. Also das ist so ein Teil davon, ja. Und auch dieser Versuch zu sagen, sie hat was Schlechtes gemacht, also hat sie auch was Schlechtes verdient, über den wir vorhin gesprochen haben.
Mhm. Was mir da auch noch einfällt, wenn wir da gerade auch über Kommentare sprechen, ist auch so eine so moralische Vorwürfe, die in dem Moment ans Opfer gemacht werden. Also wie jetzt ganz konkret musste ich auch jetzt an einen Kommentar denken, den ich gelesen habe, nicht nur einer, wo gesagt wird, wie kannst du als Mutter diese Sache öffentlich machen? Du hast eine Tochter und die wird es ja dann sehen.
Nein.
Das habe ich ganz, ganz, ganz oft gelesen.
Oh Gott.
Und das ist ja auch sowas, wo ja diese Schuld ja nochmal dann gedreht wird, von wegen, ne, meine erste Überlegung wäre, ne, wenn das tatsächlich ja so passiert ist, dann ist meine erste Sache mit, Entschuldigung, lieber Täter, wie konntest du das tun, wenn du ein Kind hast? Nicht nur, wenn du ein Kind hast, aber wie konntest du auch deinem Kind das antun, neben deiner Frau?
Ja.
Wie konntest du solche Dinge tun und damit ja dein Kind ja mitprägen, dein Kind vielleicht eventuell mit traumatisieren? Und niemals würde ich auf die Idee kommen, dazu sagen, dem Opfer, was es dann sichtbar macht und was sagt, hey, mir ist das passiert, ich habe da durch müssen, ich habe das erlebt, dann dem Opfer zu sagen, wie kannst du denn jetzt von den Dingen, die du erlebt hast, reden, weil denk doch mal an deine Tochter, was muss die denn denken? Also weißt du, dass wir da, dass da in den Kommentaren so eine moralische Zuschreibung von Verantwortung im Sinne an das Opfer passiert.
An der völlig falschen Stelle.
An der völlig falschen Stelle. Ja. Das sind ja dann, ne, also auch so Fragen mit, warum hat sie das denn nicht früher gemerkt? Warum hat sie das zugelassen? Warum macht sie das so und so in der Öffentlichkeit? Und da werden dann Gründe dafür gesucht, warum sie das so und so macht und warum sie da ja auch eine Art von Verantwortung tragen sollte in diesem ganzen Konzept dieser mutmaßlichen Tat.
Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark auch mit den Rollenbildern zusammen, die in unserer Gesellschaft existieren zwischen Frauen und Männern. Frauen sind ja häufig oder sollen in vielen Kontexten immer noch lieber angepasst sein, lieber ein bisschen stiller, ein bisschen zurückhaltender, nicht so laut, nicht so bunt, bitte auch nicht so meinungsstark. Und gleichzeitig wird Frauen ja gerade im Kontext von sexueller und sexualisierter Gewalt immer wieder vorgeworfen, warum sagen sie denn nichts? Warum hat sie denn nicht den Mund aufgemacht? Warum hat sie denn nichts gemacht? Und genau solche Beispiele wie das mit Colleen Fernandez sind der Grund dafür, dass so viele Frauen den Mund nicht aufmachen, weil es dieses Paradox gibt. Auf der einen Seite sollen sie sichtbar sein und sich äußern und sollen was sagen und sollen ihre Stimme nutzen. Und auf der anderen Seite ist es so, je mehr sie das tun und je lauter sie sind, desto stärker werden sie quasi von der Gesellschaft geprüft und herausgefordert und in Frage gestellt. Also quasi, wenn du nichts sagst, dann warum hast du nichts gesagt? Warum hast du die ganze Zeit dich nicht geäußert? Und wenn du was sagst, warum machst du das denn jetzt öffentlich? Und das ist im Grunde das Perfide daran, egal welche Option du wählst, du bist an der Stelle immer angreifbar. Und historisch betrachtet haben Männer häufiger die Kontrolle über Narrative gehabt. Also Männer waren und sind bis heute viel häufiger in der Position, dass sie quasi die Storyline in Anführungszeichen setzen. Und allein das kann ja schon dazu beitragen, dass wir viel sensibler darauf reagieren, wenn Frauen in einer Gesellschaft, in der sie immer noch weniger häufig das Narrativ bestimmen können und weniger häufig sich bemerkbar machen und dafür in der Öffentlichkeit quasi einstehen, dass das noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir werden die Situation rund um Colleen Fernandez und Christian Ulmen auf jeden Fall weiter verfolgen und uns auch weiter anschauen, wie das ganze Thema rund um Victim Disbelief und auch Victim Blaming an dieser Stelle weitergeht, in der Hoffnung, dass unsere Gesellschaft smarter wird, was das angeht.
Ich habe da nicht so viel Hoffnung. Aber wir halten unsere Blicke auf die psychologischen Mechanismen, die wir da beobachten können.
Und ich würde euch an dieser Stelle noch um eine Sache gerne bitten. Und zwar, wenn ihr in Zukunft in den Medien Berichterstattungen seht über sowas und ihr seht, dass ganz viel über das Opfer gesprochen wird und dass diese Mechanismen greifen, über die wir heute in dieser Folge gesprochen haben, dann ist, glaube ich, schon ganz viel getan, wenn man sich das einfach bewusst macht, wenn man sich bewusst macht, warum wir Opfer beschuldigen, warum wir sie mitverantwortlich für ihr Leid machen, warum wir Opfern nicht glauben wollen, nicht glauben können, was uns davon abhält und warum wir sie öffentlich beschuldigen, wenn sie den Mund aufmachen. Und wenn diese Folge auch nur 1% von euch da draußen dazu bringt, dass ihr in Zukunft, wenn ihr Medien konsumiert oder auch wenn euch Freunde irgendwas erzählen aus solchen Situationen, dass ihr zweimal darüber nachdenkt und überlegt, vielleicht bin ich vorschnell mit meinem Urteil. Oder ihr euch stark macht und den Mund aufmacht und laut seid und sagt, hey, das ist nicht okay, das, was du gerade machst, ist Victim Blaming. Dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel dafür getan, dass wir uns in Zukunft in eine Richtung entwickeln, in der Opfer von den Dingen erzählen dürfen, die ihnen angetan wurden, ohne dass sie Angst haben müssen, dafür öffentlich angeprangert zu werden.
Und gleichzeitig, wenn ihr solche vielleicht auch automatischen Gedanken bei euch bemerkt, weil ich würde mal behaupten, dass nicht nur die Leute, die in den Kommentaren laut schreien, manchmal solche Gedanken haben, sondern bestimmt auch ganz, ganz viele andere. Und dass solche automatischen Gedanken auch erstmal jetzt gar nichts sind, die euch irgendwie zu einem schlechten Menschen machen oder vielleicht, wenn ihr sagt, aber ich bin Feministin, ich darf solche Gedanken nicht haben. So, wir sind in diesen Strukturen aufgewachsen. Wir leben in diesen Gesellschaften, wo sowas eben ja auch in den Medien eben zu einem ganz großen Teil ja auch mit sichtbar wird. Wenn da solche automatischen Gedanken sind, dann ist das erstmal nichts, was euch irgendwie gut oder schlecht macht, sondern das Entscheidende daran ist, dass ihr das bemerkt und dann vielleicht nochmal drüber nachdenkt, oh, warum ist es denn bei mir so?
Am Ende des Tages ist es vollkommen in Ordnung, wenn ihr so wie Maxi manchmal auf der Autobahn denkt, ah, wenn ich das und das mache, wird mir das nicht passieren. Und das hat nicht mal was mit unseren sozialen Strukturen zu tun, sondern einfach mit unseren Kontrollbedürfnissen, die unser Gehirn hat. Das ist also kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Wichtig ist einfach nur, dass ihr darauf achtet und was ihr damit macht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Und schreibt uns gerne einen Kommentar zu dieser Folge, wenn es etwas gibt zum Thema Victim Blaming oder auch Victim Disbelief, das ihr gerne teilen möchtet.
Und wenn ihr vielleicht auch noch irgendwelche Aspekte habt, über die ihr gerne hören würdet, über die wir in dem Zusammenhang vielleicht noch sprechen sollten, dann schreibt uns auch das gerne in die Kommentare. Wir lesen die immer sehr aufmerksam und freuen uns über jeden Beitrag von euch.
Und in diesem Sinne sagen wir, seid lieb zueinander und wir sagen Tschüss!
Oh, das war ein sehr melodisches Tschüss.
Das war Blackbox, eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Belz und Barbara Focke.
Projektleitung und Vermarktung, Schnitt und Sounddesign, Milan Fay.
Ich finde das auch so unglaublich.
Also, und. Ach so, nee.